Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie heute in meinem Bericht mit drei Themen befassen lassen. Thema 1, Arztqualifikation. Jetzt können sich die meisten darunter nichts vorstellen, ich werde es Ihnen gleich erklären. Es ist ein kammerinternes, ja Problem kann man nicht sagen, ein kammerintern gelöstes Problem, was ich Ihnen hier vorstellen werde. Als zweites möchte ich Ihnen etwas über Eva erzählen. Der Name Eva hat jetzt natürlich mit den gestern Abend genannten wie Vera oder Agnes nichts zu tun. Es ist wieder ein neuer Frauenname. Es geht um Evaluation der Weiterbildung und hier möchte ich Ihnen die neuesten Ergebnisse vorstellen. Und als drittes möchte ich nochmal auf das Thema Priorisierung und Rationierung zu sprechen kommen, um nochmal vielleicht allen zu erklären, damit wir alle auf dem gleichen Stand des Wissens sind, was sich denn wirklich hinter dem Begriff Priorisierung oder Rationierung verbirgt. Ich erinnere mich, dass gestern Abend einmal kurz was von vertikal angeklungen ist bei der Priorisierung. Da haben einige schon zusammengezuckt. Also ich versuche Ihnen das nochmal genau zu erklären, sodass wir alle wissen, wovon wir dabei reden. Zuerst also zum Thema Arztqualifikationen. Meine Damen und Herren, es handelt sich darum, dass der Antrag zur Zulassung zur Facharztprüfung nunmehr online über das Portal der Bayerischen Landesärztekammer im Internet gestellt werden kann und gestellt werden soll und muss. Es handelt sich um eine neue Entwicklung, portalgestützte Antragstellung. Es gibt eine ganz enge Benutzerführung. Man kann nahezu nichts falsch machen. Man wird von einem Punkt zum anderen geleitet, um alle Dinge, die erforderlich sind, um zur Facharztprüfung zugelassen zu werden, auch zu dokumentieren und zusammenzustellen. Wenn jemand Schwierigkeiten hat mit der Bearbeitung oder mit der Antragstellung im Internet, kann er sich jederzeit an das Informationszentrum in der Kammer wenden, das ihn aktuell unterstützt beim Ausfüllen dieser Fragebögen oder dieser Seiten im Internet, wobei bisher erst einmal in den ganzen Wochen jetzt vorgekommen ist. Ich denke, ich habe es selber mal angeschaut, es ist so gestaltet, dass es problemlos funktioniert. Es gibt bei diesem ganzen Programm auch eine Ausdruckfunktion. Das heißt, wenn ich am Schluss alles eingegeben habe, drücke ich auf den Knopf Ausdruck und alles das, was ich eingegeben habe, fällt aus dem Drucker heraus, inklusive Anschreiben an die Kammer, inklusive Antrag auf die Zulassung zur Facharztweiterbildung, inklusive der Deckblätter für die verschiedenen Zeugnisse. Ich brauche also meine Unterlagen, die ich habe, dann nur noch einsortieren und kann sie dann an die Kammer schicken. Leider können wir auf diese schriftlichen Dinge nicht verzichten, weil wir brauchen ja die Originalunterschriften auf den Zeugnissen der Weiterbilder und. Das heißt, ohne Papier geht es derzeit nicht. Es ist allerdings so gestaltet, dass Sie den Antrag erst wegschicken können, wenn Sie wirklich alles, was erforderlich ist, eingegeben haben. Das System moniert sofort, wenn Sie irgendetwas vergessen haben, sodass also die Rückfragen, die bisher ja ein großes Maß ausgemacht haben, weil immer irgendwas irgendwo vergessen worden ist, in Zukunft entfallen. Nur komplette Anträge werden dann an die Kammer weitergeleitet werden. Das ist zum Beispiel so ein Bild, der Einstieg in die antragsspezifische Benutzerführung mit Angabe, nach welcher Weiterbildungsordnung man zum Beispiel seine Facharztprüfung machen will, welche Facharztprüfung man überhaupt machen will und dann entsprechende weitere Fragen. Und Sie haben immer einen aktuellen Überblick durch einen entsprechenden Knopf, wie weit Sie nun sind und das, was noch fehlt, zum Beispiel hier an zwei Stellen fehlt noch ein Zeugnis, wo Sie Weiterbildungszeiten eingegeben haben, das wird rot markiert, sodass Sie wissen, aha, hier fehlt noch was, hier muss ich noch etwas weiter eingeben. Sie müssen das Ganze auch nicht in einem Zug durcharbeiten. Jeder Stand, den Sie eingegeben haben, wird gespeichert unter Ihrem Codewort, so wie Sie sich eingeloggt haben, und Sie können ihn jederzeit wieder neu aufrufen und weiter fertig bearbeiten. Und es empfiehlt sich natürlich für die jungen Kolleginnen und Kollegen, in dem Moment, wo Sie ein erstes Zeugnis haben oder einen ersten Abschnitt beendet haben, dann bereits Ihre Seiten anzulegen zur Anmeldung zur Facharztprüfung, weil dann können Sie jederzeit auch nach 1, 2, 3 Jahren weiter ergänzt werden und man bekommt von Anfang an einen guten Überblick, was habe ich denn, was muss ich noch machen. Das heißt also, man kann hier auch seine Weiterbildung im Internet auf den Seiten der Kammer abbilden und sich jederzeit wieder aufrufen und anzeigen lassen. Dann gibt es am Schluss ein sogenanntes Deckblatt. Da steht alles, was Sie eingegeben haben, nochmal drauf, auch mit den Monaten, sodass die Zeiten stimmen, auch mit den Zeugnissen und den Inhalten. Das können Sie sich dann selbst auch ausdrucken und es wird auch so der Kammer übermittelt. Wenn die Anträge dann eingegangen sind elektronisch, wartet die Kammer, wartet das Informationszentrum darauf, dass die schriftlichen Unterlagen kommen. Und sie werden sofort im Informationszentrum kontrolliert, abgeglichen mit dem, was online eingegeben worden ist. Ob das, was online eingegeben worden ist, dann wirklich schriftlich auch alles vorliegt, also ob die angekündigten Unterlagen dann auch vorhanden sind. Die Kolleginnen und Kollegen, die diese Facharztprüfung beantragen, werden binnen Tagesfrist eine Eingangsbestätigung erhalten, dass die Unterlagen komplett eingegangen sind, oder binnen Tagesfrist eine Nachforderung, dass entsprechend dem Eintrag im Internet noch dies oder jenes fehlt, sodass bisherige Wartezeiten, dass man erst nach 6 Wochen die Mitteilung bekommt, es fehlt irgendwas, zukünftig entfallen. Sie bekommen die Information innerhalb eines Tages. Die Fachabteilung muss sich dann nur noch mit dem Inhalt der Anträge befassen und die Vorprüfung ist für die Fachabteilung schon entfallen. Das heißt, die Bearbeitung, die rein fachliche Bearbeitung, geht dann auch viel schneller vor sich. Wir haben bereits erste Ergebnisse. Das ganze Portal ist ja schon seit Juli in Betrieb. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir etwa 90% der gestellten Facharztanträge bereits portalgestützt bearbeitet werden können. Wir haben eine Befragung durchgeführt, im Vorfeld schon. Bei der Probephase haben wir einige Kolleginnen und Kollegen gebeten, dies probeweise auszufüllen, mitzumachen. Und auch jetzt seit Juli, seitdem es läuft. Und hier ist die Bewertung durch die Antragsteller gut bis sehr gut, sodass wir keine wesentlichen Verbesserungen aktuell mehr durchführen müssen. Die Bearbeitungszeit der Anträge, die online gestellt werden, liegt unter 4 Wochen. Das heißt also, innerhalb von 4 Wochen bekommen Sie einen Prüfungstermin zugeteilt, wenn Sie online einen Antrag stellen. Bearbeitungszeit aller Anträge, sowohl die, die online gestellt werden, als die, die jetzt noch auf Papier gestellt werden, liegt zwischen 3 und 7 Wochen. Und es gibt auch von den alten Anträgen keinen mehr, der älter ist als 90 Tage. Diese Zeit geht auch laufend weiter zurück und wir gehen davon aus, dass wir Ende dieses Jahres zwischen den 3 und 7 Wochen im Regelfall, also etwa bei 4 Wochen, unter 4 Wochen mit der ganzen Bearbeitung liegen. Weiter vorgesehen, und hier nochmal kurz Ergebnisse. Sie sehen, dass im Juli gab es 167 Anträge insgesamt. Davon waren 23 online gestellt worden und im September waren es 63 Anträge und davon schon 40 online gestellt worden, also nahezu 50%. Und auch bei den Wochen der Bearbeitung sehen Sie also, dass über das Portal gestellt bei den Facharztqualifikationen wir bei 3,1 Wochen liegen im Durchschnitt und bei den Schwerpunkten bei 3,9 Wochen. Das heißt also eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit und damit, denke ich, ist einer der wesentlichen Punkte, die zu heftiger Kritik, gerade von den jungen Kolleginnen und Kollegen in letzten Jahren geführt haben, nahezu aus der Welt geschafft. Die nächsten Phasen sind als erstes eine sogenannte Realisierung des Moduls 2, das heißt also, dass auch computergestützt die Anträge in der Fachabteilung weiter bearbeitet werden können und deswegen sehr schnell die Weiterbearbeitung erfolgen kann. Wir versprechen uns nochmals eine Verkürzung der Weiterbildungszeit um 30-40%, wenn dies auch elektronisch gestützt in der Kammer weitergeht. Die Portalfunktion soll dann im Laufe des Winters auch aufgeweitet werden auf Zusatzbezeichnungen, sodass man praktisch alle Qualifikationen, die es in der Weiterbildungsordnung gibt, dann auch online beantragen kann. Und im Frühjahr soll ausgeweitet werden die Portalfunktion auch auf die Prüfungsplanung und Durchführung. Und das ist dann das, was ich Ihnen im letzten Jahr schon angekündigt habe. Dann kann derjenige, der online seine Daten eingibt, sich auch bereits einen Prüfungstermin, der halt dann plus 4 Wochen irgendwo liegt oder plus 3 Wochen liegt, schon aussuchen, weil die Prüfungstermine werden dann im System für das ganze Jahr vorhanden sein, sodass man dann auch sich den Prüfungstermin in etwa auswählen kann. Das ist also das, was jetzt als nächste Projektphasen erfolgen soll. Meine Damen und Herren, so viel zum Thema Arztqualifikation. Wie gesagt, kammerintern haben wir hier vieles gelöst. Nächstes Thema, EVA, Evaluation der Weiterbildung. Sie wissen, dass die Kammern in Deutschland, bis auf eine, also 16 Kammern, zusammen mit der Bundesärztekammer beschlossen haben, eine Evaluation der Weiterbildung durchzuführen. Eine Befragung der Weiterbildungsbefugten und eine Befragung der Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung. Wir haben dazu ein System aus der Schweiz übernommen. In der Schweiz wird dieses System seit über 12 Jahren durchgeführt, mit zunehmendem Erfolg. In der Schweiz ist es inzwischen so, dass die Bewertung, die hier letztendlich erfolgt, für die jeweilige Weiterbildungsstätte hergenommen wird als Werbemaßnahme. Und alle informieren sich im Internet darüber, wie gut hat denn welche Abteilung abgeschlossen, kann ich mich dort bewerben oder nicht. Also etwas, was im Laufe der Zeit, denke ich, auch bei uns so entstehen kann. Am 20. September endete die deutschlandweite Online-Befragung und ich möchte Ihnen nun die ersten statistischen Ergebnisse, die wir haben, vorstellen. Die endgültige Auswertung des Ganzen wird durch die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich bis Ende dieses Jahres erfolgen, sodass wir zu Beginn des neuen Jahres, denke ich spätestens Ende Dezember, Anfang Januar, dann über einzelne Daten verfügen. Wir haben eine Rücklaufquote in Bayern der Weiterbildungsbefugten von 74,3%, eine für mich sensationell hohe Zahl. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon ganz herzlich bei allen Befugten bedanken, die hieran mitgewirkt haben. Ich finde diese Zahl bemerkenswert und ich bin ganz erfreut und glücklich darüber. Der Bundesdurchschnitt lag bei 60,4%. Die Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung haben allerdings ihre Fragebögen nur zu knapp 32% beantwortet und zurückgeschickt. Und jetzt ist die große Preisfrage, warum so wenig? In der Schweiz liegt es immerhin bei etwa 60%, also doppelt so hoch. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, warum dies so sein kann und so ist. Dies werden wir in den nächsten Wochen analysieren müssen. Letztendlich wird es uns aber erst natürlich Ende des Jahres gelingen, wenn wir die weitere Auswertung haben, herauszufinden, warum dies so ist. Das System in der Schweiz ist identisch mit dem in Deutschland. Auch in der Schweiz weiß die dortige Ärztekammer, die FMH, nicht, welche Assistenten wo arbeiten, in welcher Weiterbildung. Und es läuft dort im Prinzip nach dem gleichen System ab, wie es bei uns abgelaufen ist, nämlich über die Weiterbildungsbefugten, die die Bögen an die Weiterbildungsassistenten oder den Code zum Einloggen an die Weiterbildungsassistenten weitergeben. In der Schweiz stellt dies offensichtlich kein Problem dar. Vielleicht ist es aber ein Problem, das bei uns besteht. Wenn, müssen wir das analysieren und entsprechend aufarbeiten. In Bayern waren insgesamt rund 2.500 Weiterbildungsbefugte und über 10.600 Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung zum Mitmachen aufgerufen. Meine Damen und Herren, es gibt auch ein Länderranking, ist ja auch veröffentlicht, die Zahlen, welche Kammer wo wie steht in diesen ganzen Prozentzahlen. Ich halte es aber von untergeordneter Bedeutung. Ich habe Ihnen das heute hier auch nicht mitgebracht. Sie können es aber, wenn es sich schon wirklich interessiert, wo Martina Niedersachsen liegt oder so zum Beispiel, ne, können Sie das im Internet nachschauen, aber ich halte das von untergeordneter Bedeutung, wer nun die höchsten Rücklaufquoten und die wenigsten hat. Also ich denke, das ist nicht das Wesentliche. Ich denke, das wesentliche Ergebnis dieser Befragung ist vor allem, dass die Strukturqualitätskomponente Weiterbildung nun endlich auch wirklich anerkannt ist. Sie wissen ja, dass wir der Meinung sind, dass Weiterbildung die Strukturqualität in der ärztlichen Versorgung, in der im Gesundheitswesen, die Kammern liefern. Die Kammern sind für diese Strukturqualität verantwortlich und das ist die wesentliche Qualitätsmaßnahme, die die Kammern durchführen. Und ich denke, durch diese Evaluation der Weiterbildung, durch diese bundesweite Befragung ist nun auch allgemein anerkannt, dass dies Aufgabe der Kammern ist und nicht Aufgabe von Berufsverbänden oder Fachgesellschaften. Und es zeigt auch, dass unsere Weiterbildungsbefugten sehr interessiert sind an dieser Qualität und an der Verbesserung der Strukturqualität, weil wir, wie gesagt, 3/4 mitgemacht haben. Und ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, gute Weiterbildung in Anführungsstrichen steht hier für das gute Abschneiden bezüglich Weiterbildung einer entsprechenden Weiterbildungsabteilung. Dieses wird zukünftig ein entscheidender Wettbewerbsparameter sein, um Kolleginnen und Kollegen für die eigene Abteilung oder die eigene Praxis gewinnen zu können, weil, wie gesagt, die jungen Kolleginnen und Kollegen, die vor der Wahl stehen, wo soll ich mich bewerben, wo soll ich hingehen, werden sich die Veröffentlichungen zukünftig im Internet anschauen und werden dann ihre Wahl entsprechend der Qualifikation, die dort erhoben worden ist, treffen. Wie gesagt, ich bedanke mich als erstes bei den Weiterbildungsbefugten noch einmal für ihre Teilnahme. Ich darf mich auch bei den Assistentinnen und Assistenten in Weiterbildung ganz herzlich bedanken, die die Bögen mit ausgefüllt haben, um uns hier einen ersten Überblick über Weiterbildungssituation in Deutschland zu geben. Ich bedanke mich für Bayern ganz besonders auch bei den Damen und Herren in unserem Informationszentrum, die dies hervorragend gemanagt haben, die ganzen Fragen beantwortet haben, das Ganze auf die Reihe gebracht haben. Und ich bedanke mich auch bei den Referaten Weiterbildung, die die Vorarbeit für das Ganze auch logistisch mitgeleistet haben. Also dafür meinen herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Anmerkung, die bei manchen von Ihnen zu Kritik führen wird, meine Damen und Herren. Ich stehe auf dem Standpunkt, wer sich jetzt an dieser Befragung nicht beteiligt hat, der hat auch ein gewisses Recht verloren, über die schlechte Weiterbildung zu schimpfen. Weil alle diejenigen, die dauernd durchs Land sind und sagen, die Weiterbildung in Deutschland ist so schlecht, die wären meiner Ansicht nach verpflichtet gewesen, an dieser Evaluation teilzunehmen. Ich sage das nur und ich weiß, dass manche von Ihnen jetzt da Kritik äußern wird, aber ich denke, für mich, es ist so. Das war zum Thema EVA, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz auf Priorisierung und Rationierung eingehen, wobei eine Reihe der Folien, die ich Ihnen jetzt zeige, haben wir in der Bundesärztekammer erarbeitet und ich möchte mich an der Stelle auch bedanken, dass wir sie hier verwenden dürfen. Zuerst Priorisierung. Was ist denn nun Priorisierung definiert? Herr Professor Wiesen gestern Abend hat schon erzählt, dass die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer sich lange mit dem Problem befasst hat und Definitionen erarbeitet hat. Das ist diese Definition. Also Einordnung nach Vorrangigkeit von zu erledigenden Aufgaben, nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit. Man muss das zweimal lesen, dass man weiß, damit gemeint ist. Wir haben es deswegen übersetzt, was heißt es im Gesundheitswesen? Das heißt, ich muss festlegen, eine Vorrangigkeit festlegen von bestimmten Indikationen, Patientengruppen und Verfahren. Das heißt also, ich muss ein Ranking, wenn Sie so wollen, einführen. Was kommt zuerst, was kommt danach? Diejenigen, die auf dem Deutschen Ärztetag waren, erinnern sich vielleicht, dass Herr Professor Hoppe irgendwas erzählt hat von die Dicken kommen dann hinten nach. Das, meine Damen und Herren, ist nicht Sinn der Priorisierung. Ja, um das auch nochmal gleich zu sagen. Das kann kein Kriterium sein. Wie das zu verstehen ist, kommen wir gleich nochmal drauf. Das Ziel ist natürlich, das denke ich, das ist allen klar, die begrenzten Mittel, die wir haben, die begrenzten Kapazitäten und die begrenzte Zeit, die wir alle haben, sinnvoll einzusetzen. Und bezüglich der Gelder heißt es eine Erhöhung der Verteilungsgerechtigkeit. Es gibt zwei Einteilungen der Priorisierung. Wie gesagt, gestern ist einmal von vertikal irgendwann die Rede gewesen im Vortrag von Professor Wiesing. Es gibt die vertikale Einteilung, also eine Rangreihenherstellung, ein Ranking innerhalb eines definierten Versorgungsbereiches, zum Beispiel bei Herzerkrankungen. Ich sage Ihnen nochmal gleich ein Beispiel. Und eine sogenannte horizontale Priorisierung. Das heißt, ich lege zuerst einmal fest, welche Krankheitsgruppen sind denn wichtig, die zuerst behandelt werden müssen, welche Versorgungsziele oder welche Versorgungsbereiche. Also ist die Prävention wichtiger oder die Akutversorgung oder die kurative Medizin, in welcher Reihenfolge passiert denn das? Das muss man also entsprechend diskutieren, das wäre horizontal. Meine Damen und Herren, ein typisches Beispiel für vertikale Priorisierung wäre zum Beispiel, dass Sie für eine bestimmte Erkrankung 7 Therapiemöglichkeiten haben, feststellen. Es gibt 7 Möglichkeiten, diese Erkrankung zu therapieren. Und bei der Priorisierungsdebatte wird dann letztendlich entschieden, die Möglichkeiten 1, 2 und 3 sind diejenigen, die an erster Stelle stehen, die jedem Patienten uneingeschränkt auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Wenn Sie jetzt aber zu dem Schluss kommen, dass Ihr Patient, der vor Ihnen sitzt, die Möglichkeit 7 braucht, die Therapiemöglichkeit 7 braucht, dann ist dies selbstverständlich auch möglich. Sie müssen es natürlich nur entsprechend begründen, warum dies möglich ist. Das heißt, die Priorisierung engt uns in unserem ärztlichen Spielraum zusammen mit dem Patienten zu diskutieren, was ist für ihn sinnvoll oder nicht sinnvoll, nicht ein. Und sie verhindert auch nicht, dass Therapiemaßnahmen, die nicht im Ranking an oberer Stelle stehen, durchgeführt werden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, die Diskussion Priorisierung ist eine rein gesamtpolitische, nicht nur der Ärzteschaft, sondern der Gesellschaft, der Politik. Und dann wird festgelegt, in welcher Reihenfolge ist denn was sinnvoll zu machen. Und das darf aber, wie gesagt, eben nicht dazu führen, dass die Letzten im Ranking nach unten nie mehr stattfinden. Die Erfahrungen in anderen Ländern, die Priorisierung haben, und es sind, wie gesagt, sehr viele Länder seit über 20 Jahren, zeigt, dass dies auch nicht der Fall ist. Das heißt, wir können hier eigentlich beruhigt in die Diskussion über Priorisierung einsteigen. Ich möchte Ihnen auch zeigen, was es nicht bedeutet, Priorisierung, weil in manchen Köpfen ja vieles herumspukt. Ich hatte immer den Eindruck, Ulla Schmidt hat nicht verstanden, was Priorisierung heißt, aber vielleicht täusche ich mich da ja auch. Also es bedeutet jedenfalls nicht mehr Mittel für das Gesundheitssystem. Die Mittel bleiben die gleichen. Wir diskutieren nur, wie sie in welchem Ranking sinnvoll verwendet werden sollen. Es bedeutet auch nicht, dass unsere Einkommen gesichert werden. Das ist ein vollkommen anderes Thema, das mit Priorisierung nichts zu tun hat. Es bedeutet auch nicht, dass wir den GKV-Leistungskatalog neu definieren müssen. Der muss vielleicht dann irgendwann einmal angepasst werden, wenn ich ein entsprechendes Ranking der Priorisierung aufgestellt habe. Aber primär haben die beiden Dinge nichts miteinander zu tun. Und es heißt eben vor allem nicht Ausschluss von medizinischen Leistungen im Gegensatz zur Rationierung, wo ja medizinische Leistungen einfach ausgeschlossen werden. Und es heißt auch nicht, dass eben diese Rationierung befürwortet wird. Und genau deswegen fordern wir ja die Diskussion über Priorisierung, um von dieser Rationierung, vor allem von der heimlichen Rationierung, wegzukommen. Um davon wegzukommen, dass uns als Ärzte und Ärzte die Aufgabe übertragen wird, das, was Politik heimlich beschlossen hat oder auch offen beschlossen hat, dem Patienten klarzulegen, zu sagen, lieber Patient, die Politik hat zwar gesagt, du kriegst alles, aber das und das geht nicht mehr aufgrund verschiedener Umstände. Aus diesem Dilemma müssen wir unbedingt herauskommen. Und es bedeutet auch nicht, dass der Arzt in seiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt ist. Das ist das A und O dabei. Das heißt, auch trotz Priorisierungsdebatte kann jeder Patient und jeder Arzt mit seinem Patienten entscheiden, welche Therapie, welche Diagnostik für ihn nun sinnvoll ist. Meine Damen und Herren, bei der Rationierung hätten wir es natürlich theoretisch, wenn sie offen wäre, jetzt nicht bei der heimlichen, hätten wir es natürlich einfacher. Da legt irgendein Gesetz fest, die Therapie A und B ist noch möglich, Therapie C, D ist nicht mehr möglich. Damit muss man als Arzt auch nicht mehr viel denken und sagen, ja gut, es gibt nur noch A und B, das war's dann. Wie das aber mit der Rationierung sein kann, da gibt es noch viele Unterteilungen. Also, wie gesagt, Rationierung wollen wir nicht. Und deswegen müssen wir die Diskussion über Priorisierung führen, damit wir aus der heimlichen Rationierung, die uns derzeit auferlegt ist, herauskommen. Ich habe in der letzten Zeit verschiedene Vorträge gehört zum Thema Priorisierung, unter anderem auch von Rechtsethikern. Also es gibt Juristen, die sich speziell mit der Ethik im Recht befassen. Auch diese sind genau wie Professor Wissing gestern Abend der Meinung, dass es ein Verbrechen wäre für die Politik oder von Seiten der Politik, nicht über Priorisierung zu diskutieren. Also sie stehen ja auf dem Standpunkt, nicht die Priorisierung ist menschenverachtend, sondern das Nicht-Thematisieren der Priorisierung ist nicht menschenverachtend. Also sie drehen das Ganze genau rum. Und hier einmal eine Aussage von Herrn Professor Merkel aus Hamburg, der sagt natürlich, dass, so wie gestern Herr Wiesing auch, dass rationierende Priorisierungen nicht unethisch sind, sondern sie sind geboten, um den Prozess des Vorhaltens medizinischer Maßnahmen den Fairnessen genügen zu lassen. Sie müssen auch bestimmten Anforderungen entsprechen und die müssen eben auf hoher Ebene mit allen gemeinsam diskutiert werden. Also, wie gesagt, diese Diskussionen sind nicht unethisch, sondern geboten. Gehen wir noch mal kurz zur Rationierung, im Gegenteil dazu. Rationierung heißt also vorenthalten medizinisch notwendige Leistungen, also genau das Gegenteil zur Priorisierung. Das heißt, was wird einfach gestrichen, manches gibt es einfach nicht mehr. Und da unterteilt man in verschiedene Unterteilungen. Es gibt die sogenannte harte Rationierung. Das heißt, Ressourcen sind nicht vermehrbar, Zukauf ist nicht möglich, also das ist das, was auch gestern Abend angesprochen wurde mit der Transplantationsmedizin. Wenn ich nicht mehr Nieren zu transplantieren habe, ist irgendwo ein Ende, das wäre eine harte Rationierung. Wobei hier aber inzwischen ja auch priorisiert wird aufgrund der Gesetzeslage, das heißt, die Nieren, die vorhanden sind, werden nach entsprechenden priorisierten Gesichtspunkten, die allgemein festgelegt sind, dann verteilt. Das mit dem Zukauf ist nicht möglich, ist ganz wichtig, weil bei der weichen Rationierung ist nämlich eine Ressourcenausweitung durch Zukauf möglich. Das wäre also dann die sogenannte Zweiklassenmedizin, die ja nun überall besteht. Das heißt, ich kann also durch viel Geld irgendwelche Ressourcen zukaufen. Dann gibt es die heimliche Rationierung. Das ist das, was wir derzeit in der Arztpraxis und in der Klinik tagtäglich erleben. Es werden ohne Transparenz Leistungen vorenthalten. Wir haben das dann als barmherzige Lüge bezeichnet. Die Politik sagt, alles ist machbar, jeder Patient bekommt alles. Und wir sagen ihm, es tut uns leid, es stimmt nicht, du kriegst nur die Hälfte noch von dem bisherigen. Also, und dann gibt es die offene Rationierung. Das ist das, dass der Gesetzgeber ganz offen sagt, dies geht noch, dies geht nicht mehr und dies in Gesetzestext gießt. Das würde dazu führen, wie gesagt, dass wir keine ärztliche Entscheidungsfreiheit mehr hätten und das wird von uns natürlich rundweg abgelehnt. Wenn wir nun das beide anschauen, Priorisierung und Rationierung, dann müssen wir fordern, dass Entscheidungen über Priorisierung und Rationierung transparent und nachvollziehbar sein müssen. Es geht also nicht, dass in einem heimlichen Kämmerlein die Politik irgendwas ausklüngelt und dann in die Welt setzt, sondern es muss offen auf großer gesellschaftlicher Ebene diskutiert werden. Das ist ja auch der Grund, warum die Bundesärztekammer irgendwann einmal so einen deutschen Gesundheitsrat gefordert hat. Darin könnte man sowas diskutieren. Dann muss das, was darin diskutiert worden ist, festgelegt ist, vom Gesetzgeber legitimiert werden. Und ganz wichtig ist es eben, dass Ärzte und Ärzte die Freiheit haben müssen, weiterhin im begründeten Einzelfall abweichend zu entscheiden. Deswegen nicht Rationierung, deswegen Priorisierung, weil da haben wir die Möglichkeit, auch abweichend von dem Ranking dann das für unseren Patienten Wichtige festzulegen. Ja, so viel nur noch zum allgemeinen Verständnis zum Thema Priorisierung, meine Damen und Herren. Und ich bin damit schon am Ende meines Vortrags angelangt und darf mich zuerst einmal hier an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielleicht gelingt es uns ja in den nächsten Jahren, diese baufällige Bude Gesundheitssystem wieder etwas besser aufrechtzuerhalten. Vielen Dank.